Liebe Gemeinde, gestern erhielt ich ein Päckchen aus der Schweiz, aus der Nähe von Zürich. Neulich hatte ich da bei meinem Vortrag hinterher beim Aufbruch etwas liegen gelassen. Muss dann schnell gehen alles. Und dann haben sie mir das jetzt geschickt und haben eine wunderschöne Karte und Süßigkeiten und Schweizer Halsbonbons dazugelegt. Und mein erster Impuls war, sollen wir ihnen nicht auch gleich ein Päckchen zurückschicken? Warum? Einerseits ja wahrscheinlich, um Dankbarkeit auszudrücken, um dem anderen eine Freude zu machen. Aber andererseits fällt es uns gar nicht so leicht, uns einfach nur beschenken zu lassen, muss ich denken. Wir wollen dem anderen nichts schuldig bleiben. Und die Frage ist, wenn wir so reagieren, welches Motiv ist dann stärker, unser Dank oder unser Stolz? Dann gibt es natürlich noch eine dritte Kategorie, die hat überhaupt kein Problem damit, sich ständig beschenken oder bedienen zu lassen. Das ist im Volksmund der Schmarotzer, der mitnimmt, was er kriegen kann, ohne die leisesten Gewissensbisse und ohne den geringsten Impuls, sich erkenntlich zu zeigen und selber mal was für andere zu tun. Aber den Sensibleren fällt es oft nicht so leicht, sich einfach beschenken zu lassen. Warum? Aus Bescheidenheit oder Stolz? Oder eine Mischung von beidem? Was zwischen Mensch und Mensch gilt, das beeinflusst auch unser Verhältnis zu Gott. Wie leicht oder wie schwer fällt es uns da, uns beschenken zu lassen von Gott? Und das sich beschenken zu lassen ist ja noch nicht alles. Wie leicht oder schwer fällt es uns zuzugeben, dass wir zu 100% von Gottes Geschenk abhängig sind, was die entscheidenden Fragen betrifft. Also die Frage zum Beispiel auch unserer Errettung. 100% von Gottes Geschenk abhängig, dass wir selber nichts zu bringen haben. In einem christlichen Erweckungslied heißt es am Schluss, und mit neuem Singen jauchz ich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Stern auf dich schaue. Die Frage ist, können wir das wirklich so froh bekennen, dass wir nichts zu bringen haben? Dass wir vor Gott keine geistlichen Bringer sind? Paulus diskutiert diese Frage zu Beginn von Römer 4. Und da setzen wir unsere Predigtreihe zum Römerbrief jetzt fort. Er diskutiert genau diese Frage. Und wie so oft redet er zunächst mit seinen Kritikern aus dem Judentum. Aber wir werden sehen, und auch das kennen wir ja schon, dieser Widerstand gegen die Verkündigung des Paulus, der ist ja nicht beschränkt auf die jüdischen Theologen, sondern er könnte im Kern genauso gut aus unserem Herzen kommen. Der ist universal menschlich. Der Widerstand gegen Römer 3, das wir nun in vielen Predigten versucht haben auszulegen, ist urmenschlich. Und wir können ihn indirekt aus Römer 4, Vers 1 und 2 schließen. Eben noch hatte Paulus erläutert, kein Mensch hat Anlass oder gar ein Recht, sich vor Gott zu rühmen. So hatten wir das gelesen in Römer 3, nochmal zur Erinnerung. Verse 27 und 28. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz, also durch welches Prinzip? Durch das der Werke? Nein, sondern durch das des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. Keiner hat irgendeinen Anlass, sich vor Gott auf irgendetwas zu berufen, was er selber geleistet hätte. Keiner kann sich dadurch mit Gott gutstellen, dass er seine Gesetze hält. Dazu reicht unser natürliches Vermögen nicht aus, dazu sind wir moralisch einfach zu schwach. Dazu hat die Sünde uns viel zu sehr im Griff. Und jetzt kommt der Einwand. Aber Paulus, wenn einer wirklich fromm ist und sich gründlich bemüht, dann kann er doch mit Gottes Hilfe ein Leben führen, mit dem Gott so im Großen und Ganzen zufrieden ist. Und die Juden hatten als Beleg sofort ein prominentes Beispiel zur Hand, Abraham, unser Vater. Wenn der nicht fromm war, wer dann? Und dann konnten sie gleich auch noch auf David verweisen, von dem ja Gott immerhin gesagt hatte, er sei ein Mann nach seinem Herzen. Und genau auf diese beiden Männer geht Paulus jetzt ein. Und wir hören den gesamten Text, Römer 4, die Verse 1 bis 8. Sie haben das vor sich auf ihren Gottesdienstzettel nach der Schlachterübersetzung 2000, sodass sie es mitverfolgen und entsprechend auch ihre Notizen dazu machen können. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, Also das meint, wer sich dagegen nicht auf seine Werke verlässt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso auch preist David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns dieses Wort wirklich aufschließt und dass du es in unsere Herzen hineinsprichst. Amen. Wie steht Abraham vor Gott da? Darum geht's in Vers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Bei den frommen Juden damals und heute war es weitgehend Konsens, man war sich einig, dass, wie es Vers 2 sagt, Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist. Da waren sich die Juden ziemlich einig, also durch seinen moralischen und frommen Lebenswandel. Aber natürlich ging es um weit mehr hier als nur um einen historischen Streit um Abraham. Es ging doch um sie selbst. Die glaubten das von sich selbst natürlich auch. Das war gewissermaßen eine Diskussion auf dem Umweg über Abraham, aber sie glaubten das natürlich auch von sich selbst. Und weiter, diese Sichtweise ist ja nun wahrlich nicht beschränkt auf die Vertreter des Judentums. Damals, die meisten unserer Zeitgenossen hier in Hannover, die würden das heute von sich genauso behaupten, sofern sie Gott überhaupt als Instanz anerkennen, sofern das überhaupt noch im Blick ist. Die würden sagen, ja, ich kann durch mein ordentliches Leben so bestehen, dass der liebe Gott einigermaßen mit mir zufrieden sein muss. Und das führt uns sofort zur ersten persönlichen Frage heute Morgen. Wie sehen wir uns selbst? Oder darf ich es noch persönlicher formulieren? Wie sehen Sie sich selbst? Das ist also Punkt 1 heute, wie ich mich sehe. Erster Punkt, wie ich mich sehe. Also bereits ab Vers 1 geht es ja nicht nur um den fernen Abraham, sondern es geht ums Eingemachte. Es geht um mein Ego. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung, die Paulus hier verwendet. Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, das meint auf natürlichem Wege, mit normalen menschlichen Mitteln. Und vom griechischen Urtext her kann sich nach dem Fleisch auf zwei verschiedene Dinge beziehen. Das muss ich ganz kurz erklären. Also man kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, wo das Komma gesetzt werden muss. Man kann übersetzen, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, erlangt hat. Also Abraham, unser natürlicher Vorfahre. Abraham, unser Vater nach dem Fleisch. Als Stammvater der Juden. Man kann aber auch übersetzen, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater mit dem Fleisch erlangt hat. Also was hat Abraham mit seinen menschlichen Mitteln erreicht? Was hat Abraham mit seiner Frömmigkeit erreicht? Was hat Abraham mit seiner Moral erreicht? Oho, sagen Paulus Gesprächspartner, eine ganze Menge. Da unterschätzt uns mal den Abraham nicht. Und dabei schwingt mit, nun unterschätze uns mal nicht. Mach uns nicht schlechter, als wir sind. Wie ich mich sehe, ist das ist der erste Punkt. Und diese Überzeugung ist gründlich belegt in den jüdischen Schriften des Judentums, jenseits der Bibel aus jener Zeit. In 1. Makkabäer 2 heißt es etwa, hat Abraham nicht seine Treue bewährt, als er geprüft wurde, und wurde ihm nicht diese Treue als Gerechtigkeit angerechnet? Oder Sirach 44, er hielt das Gesetz des Höchsten. Als er geprüft wurde, erwies er sich als treu. Deshalb hat Gott ihm die Verheißung bekräftigt. Oder im Buch der Jubiläen 23 noch deutlicher, Abraham war vollkommen in allen seinen Handlungen mit dem Herrn. Überlegen Sie mal, er war vollkommen in allen seinen Handlungen mit dem Herrn. Und er war Gott wohlgefällig durch seine Treue an allen Tagen seines Lebens. Abraham gerecht durch Werke. Und der Tenor ist, natürlich hat Gott dabei mitgeholfen, aber Abraham hat es doch gebracht. Er war ein religiöser Bringer. Paulus sagt, Leute, wenn das so ist, dann kann er stolz drauf sein. Dann hat er Ruhm. Das sagt Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er Ruhm. Wie sehe ich mich? So bewerteten die jüdischen Führer und ihre Anhänger ja auch ihr eigenes Leben. Dann haben wir Ruhm. Dann können wir vor Gott erhobenen Hauptes dastehen. Wie sehe ich mich? Und hier legt Paulus den Finger auf einen wunden Punkt, der tief in unserem Herzen drinsteckt seit dem Sündenfall. Wir sind süchtig nach Ruhm. Nicht unbedingt Weltruhm. Also wir streben nicht danach, wie heute Abend die deutsche Fußballnationalmannschaft nun, Weltmeister zu werden und Weltruhm zu ernten. Aber da ist dieses Versprechen des Teufels, ihr werdet sein wie Gott. Das hatte er den ersten Menschen eingetrichtert. Wir sind süchtig danach, und das hat den Menschen damals unheimlich imponiert. Wir sind süchtig nach Geltung, wir sind süchtig danach, dass man uns verehrt und uns entsprechend würdigt, wir sind süchtig danach, dass man unser Ego streichelt oder zumindest nicht anrempelt. Ich habe mich gefragt, warum können wir manchmal, und jeder von uns kennt ja sich selbst, warum können wir manchmal so schlecht darüber hinwegsehen, etwa wenn wir den Eindruck haben, dass jemand uns so einen frechen Satz hingeworfen hat? Oder wenn wir den Eindruck haben, dass uns jemand nicht richtig gegrüßt hat? Warum bewegt uns das denn so? Hat es damit zu tun, dass es an unserem Ruhm kratzt, an unserem Geltungsbedürfnis, an unserer Eitelkeit? Unsere ganze Empfindlichkeit hat etwas mit dieser Ruhmsucht zu tun, und Ruhmsucht kann sich natürlich ganz unterschiedlich ausdrücken. Der eine liebt es zu prahlen, so richtig offen, und seine Vorzüge vermeintlich ins rechte Licht zu setzen. Und andere sind eher seriös, ja, sogar unsere Bescheidenheit steht dann noch im Dienst unseres Ruhms. Wir wollen ja nicht prahlerisch rüberkommen, wir wollen so schön vornehm wirken, weil das besser ist für unser Image. Und wir rühmen uns dann eben unserer Bescheidenheit. Jeder rühmt sich einer anderen Sache. Sogar unsere Minderwertigkeitskomplexe sind auch eine indirekte Folge unserer Sehnsucht nach Geltung, ist doch klar. Sie drücken einen Hunger aus, besser dazustehen, mehr Anerkennung zu bekommen. Und wir meinen, das stünde uns doch auch zu. Ist doch nur gerecht. Also nochmal, die Ruhmsucht kann sich bei jedem von uns ganz unterschiedlich ausdrücken. Aber ich denke, sie steckt tief in unserem Herzen. Und die Ruhmsucht teilt dort in unserem Herzen ein Doppelzimmer mit unserem Stolz. Wilhelm Busch, der Evangelist, hat das in seiner direkten Art mal so gesagt. Alle Welt rühmt sich, alle Welt. Ein junger Mann rühmt sich seiner Kraft und eine alte Frau rühmt sich ihrer vielen Krankheiten. Alle rühmen sich irgendwie. Wie sehe ich mich? Und diese Ruhmsucht überträgt sich natürlich auch auf unser Verhältnis zu Gott. Wir wollen auch vor Gott selbst etwas gelten. Wir wollen uns nicht alles schenken lassen. Und ein Beispiel ist diese sogenannte Wort des Glaubensbewegung. Also ein Teil der Pfingstbewegung, die füttert und stärkt ganz gezielt dieses Geltungsbedürfnis, dieses Rühmen wollen des religiösen Menschen. Mein ausgesprochenes Wort hat Macht. Also etwa Kenneth Hagin oder Kenneth Copeland hat es mal so formuliert: Als Gläubiger haben sie das Recht, im Namen Jesu Befehle zu erteilen. Und jedes Mal, wenn sie auf dem Wort bestehen, befehligen sie Gott. Zumindest in gewissem Maß. Und an anderer Stelle sagt Kenneth Copeland: Ihr seid alle Gott. Ihr braucht keinen Gott, der in euch lebt. Ihr seid selbst einer. Ihr seid ein untrennbarer Teil Gottes. Zitat Ende. Ruhmsucht übertragen auf das Gottesverhältnis. Wir wollen etwas gelten. Und auch Teile der psychologisierten Seelsorgebewegung versuchen ja alles, um unser Ego zu pampern, zu streicheln. Achte nur genug auf deine Bedürfnisse, du bist es dir wert. Mach dich bloß nicht zu klein, du bist ungeheimlich wichtig. Wenn nämlich Abraham, Vers 2, aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm. Und diese religiöse Ruhmsucht macht Gott die Ehre streitig. Das kannte Paulus von sich selbst gut genug. Er hatte ja seine eigene religiöse Biografie nicht vergessen. Er wusste ja selber, wie er geprahlt hatte und worauf er alles stolz gewesen war. Er hat das ja nochmal im Rückblick geschrieben in Philipper 3, ab Vers 4, obwohl ich auch mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Da haben wir das gleiche Wort wieder. Auf meine religiösen Möglichkeiten. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Und dann kommt dieser Rückblick, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, also einer der strengsten, einer der ernsthaftesten, einer der konsequentesten, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das war seine religiöse Bilanz, und Paulus weiß noch, wie stolz er darauf war. Und dann sagt er aber: Wenn ich jetzt sehe, was Christus mir schenkt, dann weiß ich, das war alles Dreck. Es reicht nicht. Und genauso wie ich mich damals gesehen habe, seht ihr heute Abraham und David und euch. Wenn Abraham durch Werke gerecht geworden wäre, ja, dann hätte er Ruhm. Und dann fügt Paulus einen kleinen erschrockenen Ausruf ein. Das ist ja fast unvollständig in der griechischen Grammatik. Aber er fügt dann ein am Ende von Vers 2, aber nicht vor Gott. Leute, das ist nicht die Wirklichkeit, das funktioniert nicht. Denn was sagt die Schrift? Vers 3, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Bisher hatte Paulus gefragt, was wollen wir denn sagen? Vers 1. Merken Sie den Unterschied? Was wollen wir denn sagen? Und jetzt in Vers 3 sagt er, was sagt die Schrift? Also wichtig ist nicht, was wir darüber sagen, sondern was die Schrift darüber sagt. Entscheidend ist nicht erstens, wie ich mich sehe, sondern zweitens, wie Gott mich sieht. Und das ist unser zweiter Punkt natürlich, wie Gott mich sieht. Paulus spricht hier mit großer Autorität. Das könnte er ohnehin schon, weil er berufener Apostel war. Und die Apostel hatten von Jesus eine heilsgeschichtliche Sonderstellung, absolut, wie sie nie mehr irgendein Mensch später in der Kirchengeschichte hatte. Die Apostel so herausgehoben. Aber selbst Paulus beruft sich auf die Schrift, auf die Bibel, zu der er ja auch selbst beiträgt mit diesem Römerbrief unter anderem. Und hier zitiert Paulus aus dem Teil der Schrift, den auch sein jüdisches Gegenüber fraglos als Gottes Wort anerkannte, nämlich aus dem Alten Testament. Und er zitiert aus 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und damit macht Paulus uns zugleich deutlich, welche unerhörte Autorität in diesem Buch steckt. Was sagt die Schrift? Das heißt, was sagt Gott? Paulus, Sie sehen das hier, er personifiziert die Bibel. Er sagt, wo die Bibel redet, redet Gott. Und es fällt auf, dass er die Gegenwartsform benutzt. Er sagt nicht, was sagte die Schrift damals, als Mose das aufschrieb, sondern er sagt, was sagt die Schrift? Heute redet Gott durch die Schrift. Jahrtausende danach, weil es sein lebendiges Wort ist. Dadurch redet Gott heute. Durch den geschriebenen Text hören wir heute Gottes Stimme. Hören Sie heute Gottes Stimme. Nicht dadurch, dass hier ein Pastor steht und irgendwas sagt, sondern durch den geschriebenen Text. Und das heißt, wir haben es eben nicht mit menschlichen Überlegungen zu tun. Was die Schrift sagt, sagt Gott. Wie die Schrift mich sieht, so sieht mich Gott. Das ist sehr ernst. Das ist sehr persönlich. Und davor kann sich keiner von uns wegducken. Wenn die Schrift uns etwas sagt, ist es so, als ob Gott uns das persönlich sagt. So ist das. Und dann können wir nicht mehr ausweichen. Dann können wir nicht mehr sagen, ja, die Bibel sagt es zwar so und so, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, an diesem und jedem Punkt doch mein eigenes Ding zu machen. Das geht dann nicht mehr. Das hält mein Gewissen auf Dauer nicht aus. Es passiert immer wieder, dass Menschen eine Zeit lang als Gäste unter die Predigt kommen und einige von ihnen sind nach einiger Zeit wieder verschwunden. Ohne, dass es einen erkennbaren Konflikt oder Streit gegeben hätte, sind einfach weg. Und wenn man dann versucht, ihnen nachzugehen, dann wird nicht klar, warum sie nicht mehr unter Gottes Wort kommen. Und dann fragt man sich, haben sie vielleicht irgendwie keinen Anschluss gefunden? Ist man nicht genügend auf sie eingegangen? Oder gefällt es ihnen vielleicht woanders einfach besser? Oder auch, kann es vielleicht sein, dass mancher die Themen zunächst interessant fand, dass er sich irgendwie angesprochen fühlte von der Bibel und dann irgendwie merkte, irgendwann merkte, hier bekomme ich es nicht nur mit Menschen zu tun. Hier bekomme ich es nicht nur mit Meinungen zu tun. Hier wird nicht nur gefragt, was wollen wir denn nun sagen? Was raten wir denn nun aus unserer Erfahrung? Sondern es heißt immer wieder, was sagt die Schrift? Und vielleicht haben Sie irgendwie gespürt, hinter dieser Schrift steht Gottes Autorität. Und wenn das wahr sein sollte, was die Schrift sagt, dann muss ich entweder mein Leben ändern oder ich muss mir ständig ein schlechtes Gewissen machen lassen oder ich muss weggehen. Was die Schrift sagt, sagt Gott. Und das versucht Paulus seinen Lesern deutlich zu machen. Was ich hier vertrete, Leute, das ist nicht die subjektive Ansicht des Privatmannes Paulus. Das ist nicht so, wie ich euch sehe, sondern wie Gott uns sieht. Darum geht's. Wie bewertet Gott das Leben Abrahams? Wie viel Wert schreibt Gott den guten Werken Abrahams zu? Was hält Gott von unseren religiösen Anstrengungen? Und dann sehen wir, wie es weitergeht. In Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber die Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Da muss eben gezahlt werden. Ja, dann wäre Gott ja verpflichtet, Abraham anzunehmen und zu segnen, wenn die Werke okay sind. Das wäre dann der Fall, wenn Abraham durch seine Werke vor Gott bestehen könnte. Dann braucht er nicht Gottes Gnade. Das will Paulus hier sagen. Sondern dann ging es um Gottes Verpflichtung. Es wäre Gottes Pflicht und Schuldigkeit, dem Abraham Gutes zu tun und ihn aufzunehmen. Das wäre wie im normalen Geschäftsleben. Und aus diesem normalen Geschäftsleben kommt auch dieses Beispiel hier im Vers 4. Wenn einer gute Arbeit abliefert, muss er auch entsprechend bezahlt und entlohnt werden. Das hat nichts mit Gnade zu tun, sondern mit Fug und Recht. Vertrag ist Vertrag. Wenn ordentlich geliefert wird, muss der Auftraggeber, also in diesem Falle Gott, auch ordentlich zahlen. Und in dem Fall hätte Abraham auch eigenen Ruhm, weil er es weitgehend aus eigener Kraft geschafft hätte. Das ist die Logik von Vers 4. Aber, sagt Paulus schon in Vers 2, nicht vor Gott. Leute, so ist nicht die Realität. Das ist nicht unsere Position gegenüber Gott. Dazu reicht's nicht. Wie die Wirklichkeit aussieht, wie Gott uns wirklich sieht, das sagt der nächste Vers. Wie Gott mich sieht. Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, das heißt, wer keine ausreichenden Werke vorweisen kann, wer das zugibt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Das ist einer der unerhörtesten Sätze, die in der ganzen Bibel stehen. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Lesern ähnlich ging wie den meisten Journalisten bei der Pressekonferenz von Günter Schabowski am 9. November 1989, als der Berliner Mauer fiel. Viele von uns erinnern sich noch daran. Er war damals der Pressesprecher der herrschenden Kommunisten. Es gab eine chaotische Pressekonferenz. Und auf Nachfrage eines Journalisten verlas Günter Schabowski dann eine neue Reiseregelung, die er selber noch nicht gründlich studiert hatte. Die hatten ihm seine Kollegen im Politbüro zugesteckt, als er zu dieser Pressekonferenz gegangen ist. Und auf Nachfrage eines Journalisten hat er es dann vorgelesen. Die neue Reiseregelung sah vor, dass alle Bürger der DDR ab sofort ohne besondere Genehmigung jederzeit ein- und ausreisen konnten. Und das hieß im Klartext, die Mauer war offen. Die Mauer war offen durch einen Zettel nach 45 Jahren. Unglaublich. Und die Journalisten, die dabei waren, die dachten, wir haben uns verhört. Das kann doch nicht sein. Die ausländischen Journalisten sagten, es muss ein Übersetzungsfehler sein. Unvorstellbar. Undenkbar. Und so wird es vielen gegangen sein, als sie diesen Vers 5 von Paulus lasen. Gott rechtfertigt die Gottlosen. Das steht hier wirklich. Falsch übersetzt? Nein, richtig übersetzt. So viel zur Frage, wie Gott uns sieht. Und das waren drei Beleidigungen in 4 Wörtern. Das muss man erstmal schaffen. Also in 4 Wörtern in der deutschen Übersetzung. Damit beleidigt Paulus Abraham und bezeichnet ihn als gottlos. Das muss ich mir mal vorstellen. Und 3 Verse hinterher den David auch als gottlos. Und er beleidigt uns und bezeichnet uns als gottlos. Und er beleidigt Gott, weil Gott Gottlose rechtfertigt. Und Verbrecher freispricht. Wie geht das? 3 Beleidigungen in 4 Wörtern. Gott rechtfertigt die Gottlosen. Hatte nicht der lebendige Gott, auf den Paulus sich hier berief, im Alten Testament immer wieder genau das Gegenteil behauptet? Hatte nicht Gott den Richtern Israels die klare Anweisung gegeben? 5. Mose 25. Wenn ein Streit ist zwischen Männern, so soll man sie vor Gericht bringen und sie richten und den Gerechten gerecht sprechen und den Gottlosen verdammen. Und Gott macht's genau umgekehrt. Spricht den Gottlosen gerecht. Hatte nicht Gott in den Sprüchen 17, Vers 15 gesagt, wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten verdammt, wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten verdammt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Und jetzt macht er es selbst. Hatte nicht Gott durch den Propheten Jesaja gedroht in Jesaja 5, 23, weh denen, die den Gottlosen gerecht sprechen? Stellt Gott hier nicht sein eigenes Recht auf den Kopf? Wie kann er das tun? Merken Sie, was da steht? Kann Gott den Ungerechten gerecht sprechen und dabei trotzdem selber gerecht bleiben? Das ist die Frage. Was würde Paulus antworten? Was sagt die Schrift? Lies nochmal Kapitel 3, 21 bis 28. Lies das nochmal. Da sagt Gott, du, ich habe ja deine Gottlosigkeit schon längst gerichtet. Ich habe ja schon längst für Recht gesorgt, indem ich sie meinem eigenen Sohn angerechnet habe. Und er hat das ganze Gericht für all deine Gottlosigkeiten auf sich genommen. Das ist die Antwort. Und deswegen kann Gott Ungerechte gerecht sprechen und trotzdem selbstgerecht bleiben. Und deshalb kann Paulus dann ein Kapitel nach unserem, in Römer 5, Vers 6, da kommen wir irgendwann im Verlauf des Herbst dazu, sagen, Christus ist für uns Gottlose gestorben. Er ist für uns Gottlose gestorben. Deswegen kann Gott die Gottlosen rechtfertigen. Und wie schon Jesaja 53 angekündigt hat, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Oder wie Paulus das so wunderbar zusammenfasst in 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat alles auf Jesus draufgepackt. Er hat das alles so sehr auf Jesus draufgepackt, dass Jesus selber zur Sünde wurde, der absolut sündlose Sohn Gottes. Und alles warum? Damit wir in ihm die, da steht wieder das Wort, Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er spricht uns frei, er spricht uns gerecht und er wird dabei nicht ungerecht, weil er alle Gerechtigkeit an Christus vollzogen hat. Und weil er alle meine Strafe auf meinen Herrn draufgepackt hat. Darum richtet Gott uns nicht hin, sondern er spricht den Gottlosen gerecht. Und wer in den Genuss dieser Stellvertretung kommen will, der muss Gottes Sicht zustimmen. Das ist der Punkt. Du musst Gottes Sicht über dein Leben zustimmen. Du darfst das nicht abschütteln. Wir haben gesehen, das ist ein sehr schroffer Kontrast. Erstens, wie ich mich sehe und zweitens, wie Gott mich sieht. Christwerden beginnt damit, dass ich meine eigene Sicht von mir selbst aufgebe und dass ich Gottes Sicht von mir selbst akzeptiere. Damit beginnt Christwerden. Dass ich mein Streben nach Selbstruhm aufgebe. Dass ich endlich zugebe, meine ganze Bedürftigkeit und Erbärmlichkeit, mit der ich vor dem Herrn der Welt stehe. Martin Luther hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, es ist Gottes Eigenschaft, aus nichts etwas zu machen. Und darum, wer noch nicht nichts geworden ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Und damit meint er genau das. Nichts werden heißt nicht zu sagen, ich bin nichts wert, ich kann nichts, sondern nichts werden heißt zuzugeben, ich bin ein verlorener Sünder. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre, wie Zinzendorf gedichtet hat. Und erst dann, wenn ich das zugebe, dann bin ich bereit, mit beiden Händen, mit ganzem Herzen, mit allem, was ich habe und bin, nach Gottes genialer Lösung zu greifen. Erst dann. Und das ist dann das Letzte, was wir heute noch festhalten dürfen, wie Gott mich passend macht. Also erstens, wie ich mich sehe. Zweitens, wie Gott mich sieht. Und schließlich am Ende drittens, wie Gott mich passend macht. Dass wie Gott es macht, dass ich trotzdem zu ihm passe, dass ich trotzdem in den Himmel reinpasse. Denn so wie ich bin, passe ich da ja offensichtlich nicht hin. Passe ich ja ganz offensichtlich nicht in Gottes Familie. Wie macht Gott mich passend? Paulus beschreibt das mit einem einzigen, ja, wenn ich das so sagen darf, Sie verstehen, wie es gemeint ist, mit einem einzigen Zauberwort, das in unseren Versen 5-mal vorkommt, in Römer 4 insgesamt 11-mal vorkommt. Dieses Wort empfehle ich Ihnen dick rot zu unterstreichen in diesem Text. Angerechnet heißt das. Wie macht Gott mich passend? Logizomai im Griechischen. Schauen Sie zum Beispiel in Vers 3 kommt das vor. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Oder in Vers 5, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Oder in Vers 6, ohne Werke wird Gerechtigkeit angerechnet. Das ist ein Begriff aus dem Finanzwesen und aus dem Rechtswesen. Im Finanzwesen heißt das zunächst mal, etwas wird, das freut uns alle, meinem Konto gut geschrieben. Und in Vers 4 ist das Alltagsbeispiel, das besagt, verdienter Lohn wird meinem Konto angerechnet. Ja, das ist der erarbeitete Lohn in diesem Alltagsbeispiel. Der wird meinem Konto dort gut geschrieben. Aber in allen anderen Fällen hier in Römer 4 bedeutet angerechnet gut geschrieben, ohne dass ich es verdient habe. Angerechnet heißt, meinem Konto wird etwas gut geschrieben, was ich nicht selbst verdient habe. Es wird mir etwas gut geschrieben, was mir eigentlich nicht zusteht. Und was schreibt uns Gott da gut? Was schreibt er auf dein Konto? Seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, seine Heiligkeit. Er schreibt es alles dir zu gut. Er schreibt drauf, du bist sein Kind, du gehörst ihm. Du stehst heilig da, weil er dich durch Christus ansieht. Es wird alles dir angerechnet. Dein Konto wächst und wächst und wächst. Das ist ein freies Geschenk Gottes, auf das du nicht das geringste Anrecht hättest und ich genauso wenig. Er schreibt es meinem Konto gut. Das ist ein souveräner Gnadenakt Gottes. Und um den Beweis am Ende lückenlos und absolut wasserdicht zu machen, zitiert Paulus hier noch einen zweiten Helden aus der Geschichte Israels, nämlich den König David. Der war auch ein Gottloser wie du, ein Gottloser wie ich, ein Gottloser wie Abraham. Und er sagt, Vers 6, ebenso preist auch David den Menschen glückselig. Er sagt, der hat's gut, der kann sich freuen, der darf jubeln, dem Gott ohne Werke die Gerechtigkeit anrechnet, dem Gott das schenkt, allein auf den Glauben hin. Und bei David sehen wir zugleich, dass Gottes Anrechnung ein Doppelgeschenk ist. Sehen Sie hin, nicht nur, dass er mir seine Gerechtigkeit gutschreibt, also dass er mir das positiv anrechnet, was er für mich getan hat, sondern es ist eine Doppelberechnung Gottes. Zugleich löscht er etwas, was verdientermaßen auf meinem Konto stehen müsste, nämlich als Schulden, was mein Konto belasten müsste, das löscht er. Und so hat es David in Psalm 32 geschrieben, nach dem Ehebruch mit Bathseba und nach dem Mord an Uriah. Und das steht im Psalm 32 und das zitiert Paulus hier in Vers 7 und 8. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde, da steht wieder dieses Wort, nicht anrechnet. Nicht anrechnet. Also er rechnet dir seine Gerechtigkeit an und er rechnet dir nicht an deine Schuld. Also was Gott mir positiv anrechnet, ist alles, was er zu schenken hat, was er ist, seine Heiligkeit, seine Vergebung. Und was Gott mir nicht anrechnet, ist meine Schuld. Und trotzdem bleibt Gott gerecht. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Trotzdem sorgt er dafür, dass die Schulden, die mir erlassen werden, nicht einfach offen bleiben. Gott macht das nicht so wie in der EU, wo die Rechnungen dann nie aufgehen. Wo alles unausgeglichen ist, wo alles ein Fass ohne Boden bleibt. Nein, Gott klärt das. Gott hat saubere Rechnungen. Gott kommt für alles auf. Und darum legt Gott die Schuld, die er mir lässt, auf Jesus. Und das heißt, die Schulden, die bei mir abgezogen werden, werden bei Christus draufgerechnet. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, 21, für mich zur Sünde gemacht. Und hier sehen wir, ihr Lieben, wie das Bild aus der Finanzwelt genauso gut zur Justiz passt, zum Rechtswesen. Jesus wird schuldig gesprochen, obwohl er unschuldig ist. Und Gott spricht mich frei, obwohl ich schuldig bin. Jesus wird schuldig gesprochen mit meiner Schuld. Er übernimmt stellvertretend meine Strafe, wie wir das so ausführlich in Römer 3 sehen konnten, damit Gott mich freisprechen kann, damit er mich für gerecht und gerettet erklären kann, damit ich in sein Reich reinpasse. Und das erinnert uns natürlich wieder an Luthers Bild vom fröhlichen Wechsel, das wir hier schon so oft bemüht haben, wo Luther die Bekehrung vergleicht mit der Heirat eines hochverschuldeten armen Mädchens, das einen ganz reichen Bräutigam bekommt. Das ist ja mal eine Perspektive. Und dann sagt er, meine Schuld, ich bin das arme Mädchen, wird Christus angerechnet. Und Christus ist so stark, dass die Sünde gegen ihn sowieso keine Chance hat. Er vertilgt sie, meine Schuld wird Christus angerechnet. Und er, der reiche, super begüterte Bräutigam, lässt all seinen Reichtum mir gehören. Seine Gerechtigkeit wird mir angerechnet. Ihr Lieben, was Gott hier vornimmt, ist eine einzige große Transaktion. Einseitig zu unseren Gunsten. Und warum macht Gott das? Weil es der einzige Weg ist, wie Gottlose zu Gottes Kindern werden. Es ist der einzige Weg. Und das alles funktioniert nur, weil es das Kreuz gibt. Das alles funktioniert nur, weil Jesus am Kreuz für uns das Problem von Schuld und Sühne gelöst hat. Nur deswegen, weil er starb, weil er mit seinem heiligen, schuldlosen Leben alles für dich in die Waagschale geworfen hat, kann Gott Ungerechte wie mich rechtfertigen und dennoch selber gerecht bleiben. Kann Gott Gottlose wie mich als geliebte Kinder annehmen und trotzdem sein Recht wahren, trotzdem selbst heilig bleiben. Das ist das Wunder. Durch Anrechnung, und ihr Lieben, das müssen wir hier sehen, macht Gott uns wirklich passend. Er macht uns wirklich passend. Das haben wir in der Lesung über Matthäus 22 gesehen. Gott lässt uns nicht nur als geduldete Schmuddelkinder an seinem Festmahl teilnehmen. Er macht dich passend. Du darfst als vollberechtigtes Festtagsmitglied dabei sein im Himmel. Wie er uns passend macht. Er sorgt dafür, dass wir in passenden weißen Kleidern an der Tafel sitzen. Nicht irgendwo in der Schmuddelecke beim Personal. Oder bei den streunenden Hunden, sondern im besten Zwirn. Er hüllt uns ein in das Kleid seiner Gerechtigkeit, das er uns am Eingang schenkt. Und der Mann, der da rausgeworfen wird aus dem Festsaal im Gleichnis, weil er kein passendes Kleid hat, der wollte sich dieses Kleid nicht schenken lassen, denn das Kleid wurde einem am Eingang geschenkt. Dieser Mann, der da rausgeschmissen wurde aus dem Festsaal, der hat gesagt, nee, ich brauche nicht Christi Blut und Gerechtigkeit. Ich brauche keine Vergebung. Ich bin nicht so schlecht. Ich komme klar mit meiner eigenen Frömmigkeit. Ich komme durch mit meinen eigenen Werken. Und deswegen wurde er rausgeschmissen. Aber all die anderen Armen, Zerlumpten, bekamen das Festgewand am Eingang geschenkt. Sie wurden da hineingekleidet, liebevoll eingekleidet, da reingehüllt. Christi Blut und Gerechtigkeit. Und dann macht Gott uns passend und wir sitzen an seiner Tafel und wir sind seine geladenen Gäste und wir sind seine geliebten Kinder und wir sind seine geschätzten Mitarbeiter und wir dürfen ihn loben und ihn ehren und wir sind dabei, weil er uns passend gemacht hat. Das ist die Perspektive und das führt uns am Schluss zu der Frage, was bleibt uns in dem Ganzen noch zu tun? Was bleibt uns in dem Ganzen noch zu tun, dass wir da hinkommen? Zu tun? Nichts. Zu tun? Nichts. Außer Danke sagen, das Kleid annehmen, mich im Glauben an Jesus klammern. Und wenn ich dann zu Jesus gehöre, werde ich natürlich versuchen, ihm zu dienen. Aber das ist das nächste Kapitel. Rein in den Festsaal komme ich nicht durch irgendetwas, was ich tun könnte, sondern dadurch, dass ich Danke sage, dass ich das zulasse und dass mir dieses Kleid, dieses herrliche Festgewand umgelegt wird, dass ich mich im Glauben an Jesus klammere. Und dieser Glaube, ich habe das hier schon so oft gesagt und ich will es nochmal wieder sagen, ist kein Werk. Dieser Glaube ist keine Leistung. Dieser Glaube ist keine religiöse Pflichterfüllung, sondern dieser Glaube ist einfach der Kanal, durch den Gottes Gnade in mein Leben fließt. Dieser Glaube ist die Hand, die im Dunkeln nach Jesus greift. Dieser Glaube ist die blanke Erleichterung, die mit Tränen in den Augen das Geschenk der Vergebung annimmt. Das ist der Glaube, die blanke Erleichterung, die mit Tränen in den Augen Jesus sagt, ich danke dir, du hast mich gerettet. Dieser Glaube ist das kindliche Vertrauen, das sich anziehen lässt, dass es sich gern gefallen lässt, dass der Vater mir das festliche Kleid überzieht und es passt, weil er es für mich maßgeschneidert hat und weil er es mir schenkt. Und durch diesen Glauben, ihr Lieben, wurde auch schon Abraham gerettet. So meint es Paulus hier in Vers 3. Gott, er glaubte Gott. Und wisst ihr, natürlich hat er noch nicht alles so verstehen können wie wir. Natürlich konnte er noch nicht alles so mit dem Kreuz total überschauen, aber er hatte eine Vorinformation darüber. Und alles, was Gott ihm bis dahin gesagt hat, das hat er geglaubt. Darauf hat er sich gestützt. Und übrigens, er hatte auch schon das Versprechen, dass Jesus einmal kommen würde. Woher wissen wir das? Wir wissen es von Jesus selbst. Jesus hat in Johannes 8, Vers 56 das einmal ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Ja? Abraham wusste, dass Jesus kommen würde. Er frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er hat Jesus geglaubt. Und bei David war es ähnlich. Der zweite gottlose Kandidat. Auch der wusste, dass der Messias kommen würde. Er wusste sogar, dass der Messias aus seiner eigenen Familie kommen würde. Aus seiner eigenen Erbfolge. Und deshalb konnte Petrus am Pfingsttag vor der ganzen jüdischen Öffentlichkeit sagen, Apostelgeschichte 2, Vers 30, Stammvater David, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid verheißen hatte, dass er den Christus erwecken werde, hat David vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass Gott seine Seele nicht dem Totenreich preisgeben würde. David wusste von Jesus, Abraham wusste von Jesus. Und das, was Gott bis dahin offenbart hatte, das haben sie geglaubt. Die beiden haben eben das geglaubt, was damals schon möglich war. Und wir, liebe Leute, wir haben so viel mehr Informationen. Wir wissen alles, was Jesus für uns getan hat. Alles. Wie viel mehr Grund haben wir, ihm ganz zu vertrauen? Wie viel mehr Grund hast du, deine ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen? Wie viel mehr Hoffnung und Grund hast du, deine ganze Liebe Jesus zu schenken? Das war schon ein krasser Gegensatz, den Paulus uns heute gezeigt hat. Wie ich mich sehe, und wie Gott mich sieht. Und umso erstaunlicher, dass er mich trotzdem passend macht. Und das ist ganz sein Werk. Und je mehr ich den Römerbrief studiere, umso besser verstehe ich die alten Bekehrungslieder, muss ich sagen. Denn diese alten Bekehrungslieder, die sagen ganz krass, wie Gott uns sieht. Die sagen ganz krass, wie wir wirklich sind. Und sie sagen aber auch genauso deutlich, wie er uns trotzdem passend macht. Und sie sagen, was unter diesen Voraussetzungen der absoluten Hilflosigkeit Glauben bedeutet. Glauben unter den Bedingungen der absoluten Hilflosigkeit, die für uns gilt. Und mit einem dieser Lieder möchte ich schließen. Es ist ein ganz bekanntes Lied von Charlotte Elliot, 1835 geschrieben, Just as I am. Bei uns ist es bekannt geworden in der Übersetzung, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Das heißt, ich glaub dir, ich komm zu dir, Jesus. Ich klammere mich an dich. Und dann heißt es in der Strophe 3, so wie ich bin, blind, arm und irr, such ich, was mir gebricht bei dir. Licht, Reichtum deiner Gnade ziehe. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Ich habe früher nie verstanden, warum es heißt, so wie ich bin, so muss es sein. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Es heißt, so wie ich bin, in meiner völligen Gottlosigkeit, so wie ich bin, wie Gott mich sieht, so muss es sein, so muss ich kommen. Ich kann mich nicht besser machen, ich kann mich nicht schöner machen. Ich kann mich nicht irgendwie religiös aufpolieren, damit Gott es etwas leichter hat, mich anzunehmen. Jetzt weiß ich, was das heißt. So wie ich bin, so muss es sein, in meiner ganzen erbärmlichen Gottlosigkeit. Und das Einzige, was mir bleibt, ist, zu Jesus zu kommen. Und im englischen Original heißt es dann in der zweiten Strophe, das darf ich hier noch sagen, weil das in dem deutschen Text nicht so rauskommt, ich warte erst gar nicht, den einen oder anderen dunklen Flecken noch selbst zu beseitigen. Das bringt ja sowieso nichts. Ich schaff's ja sowieso nicht, dass ich sage, naja, mit dieser einen Sünde musst du erstmal selbst noch brechen, bevor du zu Jesus kommen kannst. Oder an dem und dem Punkt musst du erstmal selber noch frömmer werden. Nein, das reicht nicht. Just as I am. And waiting not to rid my soul of one dark blot. Also, dass ich nur irgendeinen eigenen Schandfleck selber sauber machen könnte und so lange warte ich, bis zu Jesus zu kommen. Bringt doch nichts. To thee whose blood can cleanse each spot. O Lamb of God, I come. Zu dir, der mit seinem Blut sowieso jeden einzelnen Spritzer, jeden einzelnen Flecken, jede kleinste sündige Stelle in meinem Leben bedecken muss. Du musst sowieso alles tun. Darum warte ich gar nicht erst. Darum warte ich nicht länger. Ich schaffe es nicht, auch nur einen einzigen Flecken selber sauber zu polieren. Sondern Jesus, ich komme zu dir. Grad wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O Gottes Lamm, ich komm. Bist du schon gekommen zu ihm? Er wartet auf dich. Amen.